Das sechste Gespräch. Ich bin der Herr und habe mich nicht geändert. Ich bin der Herr und habe mich nicht geändert. Aber ihr, Söhne Jakobs, seid noch immer dieselben. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht gehalten. Bekehret euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber spricht, worin sollen wir uns bekehren? Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Und ihr spricht, womit betrügen wir dich? Am Zehnten und Hebeopfer, vom Fluch seid ihr getroffen und doch betrügt ihr mich, ihr, das gesamte Volk. Bringt aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, dass in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderbe und der Weinstock im Acker nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr der Heerscharen. Dann werden euch alle Völker selig preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Malachi 3, 6-12. Das ist nun das Neueste, was unter den Verzagten als Rede umhergeht: Gott habe sich verändert. Er sei eben nicht mehr der gleiche Gott wie zur Zeit der Glaubensväter, als er durchs Meer und durch die Wüste einen Weg bahnte, die Mauern Jerichos niederlegte, als er durch David den Goliath und die Philister schlug. Ob es sich wohl um Anzeichen des Alterns und des Nachlassens handelte, um Schwächezeichen? Das war doch damals noch eine gute alte Zeit, jetzt aber geht es ihnen denkbar schlecht. Sie haben täglich einen nackten Kampf, um ihr Dasein zu führen, und über das alles stellen sich nun auch noch Misswachs- und Schädlingsplagen ein. Der Fresser wütet in den Kulturen, der Weinberg versagt den Ertrag. Es kann kein Zweifel bestehen, Gott ist nicht mehr der gleiche. Gott hat sich geändert, und zwar zu seinen Ungunsten. Aber ich bin der Herr und habe mich nicht geändert, Vers 6. Er ist, der er ist, wird sein, der er sein wird. Unwandelbar, beständig und unermüdlich ist er, vor allem in seinem Erbarmen. Auch wenn er seine Kinder auf magere Ration setzt, auch wenn er seine Knechte an kurzer Leine führt, wenn er über sein Volk Gericht hält und Heimsuchung schickt, ist er unwandelbar in seiner Güte. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Jahre nehmen kein Ende. Ich bin der Herr und habe mich nicht verändert, aber ihr Söhne Jakobs seid auch noch immer dieselben. Vers 6. Das heißt, Gott hat es auch gar nicht nötig, sich zu ändern. Anderen aber, so führt nun der Bote das Gespräch mit den Verzagten weiter, anderen könnte es durchaus nicht schaden, wenn sie sich ändern täten. Und es ist fast etwas wie Ingrim dabei, wenn er ihre Klage über Gott nun als Anklage gegen sie umkehrt und ihnen vorhält. Ihr allerdings, die ihr euch ändern solltet, ihr seid die gleichen geblieben, leider. Ihr waret wankelmütig und halsstarrig, ihr waret stolz und verzagt von jeher, redet nur nicht zu laut von eurer guten alten Zeit. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Geboten abgewichen und habt sie nicht gehalten, Vers 7. Und es ist wohl eine Anspielung auf den Bruderbetrug Erzvater Jakobs, wenn er sie Betrüger nennt. So wie Gott in seiner Güte sich selber treu geblieben ist, so sind wir Menschen in unserer Bosheit und Untreue auch geblieben, was wir immer waren. Es war dann auch nicht so weit her mit unserem Fortschritt, mit dem Besserwerden der Menschheit. Der Höhenweg der kleinen und der großen Völker, die Hochzucht der Rasse, war dann nur ein Traum. Aber muss man das uns Heutigen noch extra sagen? Wissen wir es nicht? Viel zu gut wissen wir es schon. Es ist vor allem unserer Jungmannschaft auf die Stirne gezeichnet und in die Seele gebrannt, dass ja doch alles nichts ist, dass ja doch alles keinen Wert hat in 100 Jahren, dass es darum viel gescheiter ist, mit dem Besserwerden gar nicht einmal anzufangen. Weltverbesserung ist für dieses Geschlecht sowieso nicht mehr interessant. Ich mag mich an einen unserer Lehrer erinnern, der rief einem unserer Mitschüler beinahe jeden Tag die Worte zu: Du bist doch gern der gleich. Du bist doch immer der gleiche. Das war ein guter Schulmeister, aber ein schlechter Erzieher. Ist der Prophet nun auch unter die schlechten Erzieher gegangen? Sagt er uns auch, es sei dumm, an eine Wendung zum Besseren zu glauben? Hält er uns auch vor, dass wir doch immer die gleichen bleiben würden? Ja und nein. Ja, er weiß um die notorische Unverbesserlichkeit des Menschen. Aber dann schließt er daraus, was einen nur tief überraschen kann, so dass man aufhorchen möchte, dass wir uns bekehren sollen. Bekehret euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Diese kühne Wendung beobachten wir nicht allein bei Malachi, es geht hier um eine Eigentümlichkeit der Propheten, der ganzen biblischen Botschaft überhaupt. Niemand weiß so Bescheid um die Verderbnis des Menschen von alters her. Und niemand ruft so dringlich und so freundlich wie diese Männer, bekehret euch nun zu mir. Was in aller Welt bewegt die Gottesknechte mit der Zumutung, sich zu bekehren, an Wesen, wie wir Menschen, sie von unserer Väterzeit nun einmal sind, heranzutreten? Es wäre ja wahrhaftig wieder so etwas wie eine Hoffnung vorhanden, wenn es um diese Bekehrung etwas wäre. Aber wie, wenn es wieder und noch einmal nichts damit ist? Ist es nicht grausam, falsche Hoffnungen zu wecken, wenn diese uns dann doch nur um eine weitere Enttäuschung bereichern sollten? Oder wissen Männer wie Malachi etwas, das wir noch nicht wissen? Sehen sie heimlich eine Möglichkeit, die wir noch nicht kennten? Und wie war es denn übrigens, wenn wir bis dahin Menschen begegneten, die sagten, sie seien bekehrt, die sich Bekehrte nannten? Waren die Erfahrungen, die wir mit ihnen machten, derart, dass sie uns Mut einflößen, an die Möglichkeiten von Bekehrungen zu glauben? Tatsächlich ist das, was uns da und dort im Land als Bekehrung begegnet, Gottlob nicht immer, aber doch sehr oft, ein Zerrbild dessen, was der Bote hier den Verzagten anbietet und zumutet. Wir nennen uns Bekehrte und pflegen dabei den Nachdruck auf unser Tun zu legen, auf unser Vermögen und unser Verdienst. So hat das Bekehrtsein weithin ein etwas moralisch hochmütiges Gerüchlein bekommen. Und weil die Bekehrung uns, dieweil wir auf unser Vermögen schauen, jedoch immer wieder nicht gelingt, uns nicht gelingen kann, fangen wir dann zwangsläufig an, unwahr zu werden oder steigen uns in ein unselig verkrampftes und unglückliches Wesen hinein. Mit solch hochmütiger und büßerisch düsterer Moralität hat das, was die Bibel unter Bekehrung versteht, wenig zu tun. Auch wenn wir uns bewusst sind, wie sehr Vergleiche hinken, mag uns zum Verständnis dessen, was Malachi meint, wenn er zur Bekehrung ruft, ein Vergleich aus der Technik weiterhelfen. Bei Eisenbahnfahrten kommt es bekanntlich darauf an, dass man in den Zug einsteigt, der in der Richtung fährt, die zum gewünschten Ziele bringt. So ist auch die Bekehrung gleichsam ein Kurs, den man einschlägt, eine Gesamtrichtung, die das Leben bestimmt, ein Unterwegs zu einem Ziel. Das will aber nicht behaupten, dass man in alle Einzelheiten hinein ein sündloser Mensch werde. Man kann sogar, auch wenn man glücklicherweise in den rechten Zug eingestiegen ist, der in der guten Richtung fährt, unter Umständen unterwegs sich noch einmal so benehmen, dass es einen nachträglich reut und straft, kann ein nicht gerade gescheites Gespräch führen oder über bösen Gedanken sich ertappen. Vielleicht geht die Fahrt sogar durch allerlei Kehrtunnel, durch Kurven und Kehren, aber sie führt doch gnädig zum Ziel. Umgekehrt ist es denkbar, dass man in den falschen Zug einsteigt, der in der Richtung von Gott wegführt. Unheimlicherweise kann man da als Passagier viel Nützliches und Gescheites unternehmen, kann moralisch hochstehend sich betätigen, sich in guter Gesellschaft befinden, vielleicht sogar zweite oder erste Klasse fahren, schnurstracks durch irgendeine platte Ebene sausen, was aber alles nichts daran ändert, dass man in der falschen Grundrichtung fährt, im falschen Zuge sitzt, der von Gott wegführt und darum das Ziel verfehlt. Sich bekehren heißt darum, den falschen Zug verlassen, umsteigen, die rechte Richtung einschlagen, die zum Ziele führt. So meint es der Bote, wenn er den Trotzigen, die meinen, Gott sei ein anderer geworden, hier zuruft: Bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch bekehren, spricht der Herr der Heerscharen. Wenn es im gleichen Atemzug heißt, Gott wolle sich auch seinerseits uns zuwenden, dann kann es doch nicht anders sein, als dass der Akzent eben auf diesem zweiten Teil des Satzes liegt. Wichtiger als alles, was wir Menschen tun oder lassen können, ist das, was Gott tut. Gott will sich zu uns kehren. War das nicht von jeher sein Tun, dass er sich uns zuwandte? Dass er mit uns überhaupt etwas haben wollte, dass er uns überhaupt erschuf? Und ist nicht das seine Liebe von Anfang an? Und ist nicht gerade das die Unwandelbarkeit seiner Treue, dass er sich durch nichts davon abbringen ließ, sich zu uns zu kehren? So schaut der Prophet da, wo er von der Bekehrung spricht, nicht in erster Linie auf uns Menschen, sonst würde auch ihm vorweg jeglicher Mut entsinken, uns Bekehrung anzubieten. Er schaut über uns hinaus und an uns vorbei auf den Gott, der sich zu uns gewendet hat. Gott ist der Anfänger und der Vollender aller Bekehrung. Er will uns anschauen, er will nicht gegen, er will für uns sein. Das aber heißt nach der tiefen Erkenntnis Maleachis nichts anderes als: Gott will uns segnen. Aller Segen Gottes besteht darin, dass Gott uns beachtet, dass er uns wohlwill und gnädig ist. Und wenn der Bote hier den Verzagten mitteilt, Gott wolle sich zu uns kehren, dann sagt er damit nichts anderes, als was gemeint ist mit den bekannten Segensworten: Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So kehrt sich Gott zu uns Menschen, indem sein Angesicht gnädig über uns aufleuchtet. Es ist eben mit der Bekehrung, um jetzt einen Vergleich aus der Natur zu gebrauchen, wie bei der Sonne und den Blumen. Wenn die Sonne leuchtet, bei den Alpenblumen sieht man es besonders gut, dann dreht sich die Blume nach der Sonne. Sie kann auf diese Weise während der Dauer eines sonnigen Tages mit ihrem Köpfchen den ganzen Lauf der Sonne mitbeschreiben, von Aufgang bis zum Niedergang, und eine Drehung von 180 Grad vollziehen. Das heißt, niemals die Blume könnte das. Wenn die Sonne nicht schiene, dann stände die Blume still und ihr Kelch wäre verschlossen und verschrumpft. Die Sonne ist es, welche die Blume mit sanfter Gewalt in ihrem Lauf und in ihre Richtung einbezieht. So ist es Gottes leuchtendes Angesicht, das unseren Blick und unser ganzes Wesen an sich zieht, uns die Seele öffnet, sodass da unten Menschenköpfe und Menschenherzen um 180 Grad umgewendet werden. Gerhard Terstegen hat gewusst, was Maleachi meint, wenn er sagt: Gott kehre sich zu uns. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Mit anderen Worten, wo hier der Ruf ergeht: Bekehret euch nun zu mir, da gilt es jeweils, einen Segen als Geschenk zu empfangen. Da heißt es dann stets, Gott wolle schenken, der Mensch dürfe sich beschenken lassen. Dazu soll der Mensch bereit sein. Es ist dann, wie wenn der freundliche Bauer auf dem Dienstagsmarkt dem kleinen Jungen oder Mädchen zuruft: Halt die Hand dar, oder gar die Kappe oder die Schürze, und wenn er sie ihm dann mit Pflaumen füllt. Weil Gott des Himmels Fenster auftun und Segen die Fülle herabschütten will, darum und einzig darum ergeht dir der Ruf: Bekehret euch nun zu mir. Ja, Gott will uns so ganz segnen, dass er den Unsegen vertreiben und beseitigen will. Er will den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderbe und der Weinstock im Acker nicht unfruchtbar sei. Der Segen Gottes soll so übermächtig werden, dass es ein Ende haben wird mit aller unseligen Schädlingsbekämpfung, weil Gott selber den Fresser schilt. Wäre es aber nicht unsagbar traurig, wenn der dumme Bub auf dem Dienstagmarkt, anstatt die Hände hinzuhalten, sich trotzig und verzagt abwendete und die Hände in den Hosensäcken vergraben wollte? Der trotzige und verzagte Mensch kann nicht empfangen, was Gott ihm schenken will. Das ist umso trauriger, wenn wir bedenken, welch gewichtige und bedeutsame Zukunftsfracht den Worten unseres Boten innewohnt. Wir erinnern uns hier daran, dass es ja das letzte Buch des Alten Testaments ist, an dem wir hier stehen, und dass wir nun wirklich auf der letzten Seite des Alten Testaments angelangt sind. Dort drüben aber, auf dem anderen Blatt, zum Greifen nah, sind nun die Worte zu lesen: Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers. Dort drüben steht Johannes der Täufer. Er steht so nah, dass er und Maleachi sich beinahe die Hände hinüberstrecken könnten. Und dort nimmt der Täufer dann den Ruf des Boten auf und wir hören ihn sagen: Tut Buße, bekehret euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In Jesus Christus geschieht es nun, dass Gott sich zu uns kehrt. Jesus Christus ist nun Gottes leuchtendes Antlitz, das er uns segnend zuwendet. Er ist die Sonne, die dort am Horizont erscheint. In Jesus hat Gott des Himmels Fenster aufgetan und Segen die Fülle herabgeschüttet. Aufgegangen ist hier nun das Fenster des Himmels. So wie zu Noahs Zeiten die Schleusen des Himmels sich öffneten, um Tod und Verderben herabzugießen, so ist nun in Jesus Christus umgekehrt das Fenster des Himmels aufgetan. Und in Jesus ist nun der Fresser gescholten, so dass es ihm ungemütlich wird und dieser sich windet und krümmt wie der Lindwurm am Spieß, da ist der alten Schlange der Kopf zertreten. Und in Jesus Christus ist ein Weinstock gepflanzt, der seine Frucht nicht versagen wird. Komme, was kommen mag, und halte beide Hände dar, die Kappe und die Schürze dazu, denn hier ist Segen die Fülle. Wenn je einem Geschlecht, dann ist die Botschaft von der Fülle der Zeit, von der Zuwendung Gottes zu dieser armen Erde, von den geöffneten Himmelsfenstern und von der offenen Himmelstür diesem Geschlecht angeboten. Noch nie haben so viele Menschen auf Erden gelebt, die den Namen Jesu kannten und kennenzulernen Gelegenheit hatten. Und wie wenn die Erde eifersüchtig würde auf den Himmel, auch sie schüttet in immer neuen Überbietungen ihre Fülle aus über dieses Geschlecht. So erhält unsere Generation geradezu beängstigend wie nie eine zuvor den Zugang zu den verborgenen Schätzen der Höhe und der Tiefe, zu den Segnungen der Erlösung und zu den Reichtümern der Schöpfung. Die Geheimnisse der Atomenergie fangen an, sich zu öffnen, die Nibelungenschätze der Tiefsee und die Energien der Stratosphäre warten der Erschließung. Größer aber, unvergleichlich und unzusammenzählbar herrlicher ist das Geheimnis der Weihnacht, da in Erfüllung geht, wenn es hier heißt, es werden euch alle Völker selig preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Wie aber, wenn dies Geschlecht inmitten solcher Überfülle an Segen der Erlösung und der Schöpfung für Gott verschlossen, das heißt unbekehrt bleibt? Wie wenn dieses Geschlecht sich Christus verschließt, ihn steinigt und kreuzigt, anstatt sich zu ihm zu bekehren? Müsste dann der unbekehrte Mensch, weh uns dreimal weh, an der bedrängenden Fülle des Segens nicht unfehlbar zugrunde gehen? Von wenigen wird heute diese fürchterliche Gefahr erkannt. Hin und wieder bahnt sich der beschwörende Mahnruf eines Erschrockenen mühsam den Weg durch die Ahnungslosigkeit unseres Volkes. Wir ahnen von hier aus, welch eine letzte Chance Gott in seiner Güte, die sich nicht ändert, diesem Geschlecht anbietet, dadurch, dass er es zur Bekehrung ruft. Aber nun schwebt uns schon die ganze Zeit über die Frage auf den Lippen: Was sollen wir denn tun? Haben denn wir bei der Bekehrung nicht auch unseren Beitrag zu leisten? Seltsam, wie prompt sich diese Frage meldet, so oft in der Bibel das Angebot der Bekehrung machtvoll ergeht. Schon am Tage der Pfingsten, da den Leuten Rettung von diesem verkehrten Geschlecht angeboten wird, stellt sich die Frage ein: Was sollen wir tun? Sie wird auch dem Täufer am Jordan gestellt auf seinen Ruf zur Umkehr hin, sie fehlt nun auch bei den Verzagten in der Umgebung Maleachis nicht. Worin sollen wir uns bekehren? Vers 7. Die Antwort des Boten kann nicht anders, als uns zunächst enttäuschen. Bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Sie sollen die Zehntsteuer zum Unterhalt des Tempels und der Gottesdienste ganz abliefern, sollen endlich einmal aufhören mit ihren läppischen Versuchen, Gott durch allerlei Kniffe zu betrügen. Also ein Gebot den Kultus betreffend. Und das soll nun so wichtig sein, als ob ein Maleachi Aktien am Tempel hätte. Ist es denn nicht eine Nebensächlichkeit des prophetischen Einsatzes unwert, worauf der Bote hier den Zeigefinger legt? Kommt uns diese Antwort in Anbetracht der weltweiten und himmelhohen Reich Gottes Vorgänge nicht vor wie das Deckelchen der Kaffeekanne auf dem Suppentopf, zu klein, zu geringfügig? Man hat tatsächlich, um dieser seiner Antwort willen, dem Boten schon etwa von Theologenseite eine schlechte Note erteilen wollen und ihm nachgeredet, er sei halt kein großer Prophet mehr, er sei nur noch ein Epigone, ein degenerierter Nachfahre der wahrhaft großen Gottesmänner. Wie hurtig ist doch jeweilen ein solches Urteil gefällt. Und wie leicht spricht es sich durch Jahrzehnte hindurch nach. Dabei aber ist zu bedenken, dass solche kultische Handlungen Zeichen von etwas Größerem sein wollen und tatsächlich auch sein können. Der Tempelzehnte ist ursprünglich das äußere Zeichen dafür, dass eigentlich die ganze Erde mit allem, was darin ist, Gottes Eigentum wäre. Der Zehnte soll die Gläubigen daran erinnern, dass ihr Eigentum eigentlich nicht ihnen gehört, sondern ihnen von Gott anvertrautes Gut und Lehen ist. Und wenn sie nun gar mit dem Zehnten mogeln und Gott hintergehen, wie meisterlos und eigengesetzlich werden sie sich dann erst recht auf der ganzen Linie ihres Alltagslebens gebärden. Dieser Hinterzug der Tempelsteuer enthüllt den ganzen gottlosen Aufruhr dieser Frommen. Um dieser Zusammenhänge willen, bringet den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Den Boten wegen dieser Antwort in Verachtung alles bloß Kultischen einen Epigonen schelten, kann nur, wer auch den Petrus einen Epigonen zu nennen wagt, weil er an Pfingsten ja den Fragenden auch einen ins Kultische hineingreifenden Rat erteilt, indem sie sich sollen taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden. Und was der Täufer am Jordan von den beunruhigten Massen verlangt, war denn das nicht auch die Forderung, nicht mehr zu betrügen und sich zur Wassertaufe im Jordan einzustellen? War der Täufer deswegen ein Epigone? Bringet den Zehnten ganz in mein Kornhaus, vernachlässigt den Gottesdienst und was zum Gottesdienst gehört nicht länger. Seht zunächst einmal da zum Rechten. Wir tun gerade als Evangelische gut, wenn wir unterm Lichte dieses Botenwortes unsere Gedanken über die Kirche einer ernsthaften Prüfung unterziehen. Es gibt ja tatsächlich Vorgänge im Leben einer Kirchgemeinde, die an sich unbedeutsam sein mögen, die aber doch verraten, in welcher Richtung der Zug fährt und dadurch auf einmal mehr Gewicht bekommen, als dass es auf ersten Blick den Anschein hat. So brach einst vor mehr als 20 Jahren in einer Kirchgemeinde des Bernbiets unversehens ein kleiner Kirchenstreit aus. Es handelte sich dabei um einen Taufstein. Dieser stand vorn in der Kirche, inmitten des Chors und stand eines Tages einem Teil der Bevölkerung im Wege. Schließlich wurde von einer tonangebenden Gruppe des Ortes verlangt, der Taufstein müsse transportabel gemacht werden, damit man ihn jeweilen bei Gesangsproben, Samariterübungen, Konzerten, Filmvorführungen und Genossenschaftsversammlungen in eine Ecke des Chors versorgen könnte. Ein zweckmäßiger und vernünftiger Vorschlag. Aber unerwarteterweise wird ein Teil des Kirchgemeinderates nachdenklich und widersetzt sich dem Vorhaben der Mehrheit der Bevölkerung. Dieser Widerstand löst eine allgemeine Empörung aus. Hohn und Spott ergießt sich über die kleinlichen und hässlichen Kirchenleute, die so borniert und starrköpfig sein könnten. Und doch stand die Gruppe in jenem Kirchgemeinderat, die sich der Volksmeinung widersetzte, im Sinne des Propheten Malachi durchaus auf ihrem Posten. Wäre es nämlich sonst um jene Kirchgemeinde zum Besten bestellt gewesen, dann hätte das lästige Verkehrshindernis im Chor füglich jeweilen versorgt werden können, dem Gesuch hätte man mit einem gewissen Humor entsprechen dürfen. Aber nun war eben in jener Kirchgemeinde, und in welcher Kirchgemeinde etwa nicht, vorher schon allerlei verrutscht worden, unter anderem gab es dort Jahre, während derer das Abendmahl nur noch ein einziges Mal gefeiert worden war, sodass für jene Gruppe in jenem Kirchgemeinderat das Begehren der Bevölkerung zu einem Alarmzeichen werden musste. Er konnte in solchen Begehren schließlich nichts anderes mehr sehen als eine weitere Etappe unterwegs zum völligen Abbruch der Kirche. Darum war es nicht kleinlich und stupid, sondern ein Zeichen später Selbstbesinnung und erfolgter Umkehr, war nicht Starrköpfigkeit, sondern schlichte Bekenntnispflicht, endlich festzustellen, dass jetzt nicht weiter verrutscht werden dürfe. In diesem Sinn meint es auch Malachi mit seiner Forderung, bringet den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Gott allein weiß, wie manches in den letzten 100 Jahren innerhalb unserer evangelischen Kirche in falscher Beweglichkeit und Anpassung transportabel und verrutschbar gemacht worden ist. Gott weiß, wie manches ganz unmerklich nicht nur in die Ecke gestellt, sondern aus der Kirche hinaus befördert wurde. Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, von der evangelischen Kirche aus gesehen, war ein einziger fortschreitender Abbau nicht nur kirchlicher Sitte, sondern auch christlicher Substanz. Kein Zweifel, die Kirche ist in die Ecke des Lebens, in den Winkel des Daseins verdrängt. Und dabei brauchte es, Gott sei es geklagt, nicht einmal vieler Gewalt von außen, hat sich doch die Kirche selber nur zu willig und bereit zurückgezogen, bis das schließlich die Welt anfing, halbe und ganze Kirchen mit und ohne Einverständnis der kirchlich Verantwortlichen in Museen, Konzertlokale umzubauen. Beispiele für Umbauten in Kinos ließen sich wohl in Amerika und Russland genügend finden. In dieser Situation sieht der Bote den Gottesdienst in Jerusalem. Darum das Gewicht seiner Forderung: Bringet den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Gott ist der Herr und ändert sich nicht. Er ist unwandelbar in seiner Güte und in seinem Ernst. Er will nicht nur, aber auch im Kultischen, auch in den Gottesdiensten, der Herr im Hause sein.